Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Thea Dorn, Schriftstellerin und Publizistin, Kritikerin im Literarischen Quartett. Herzlich willkommen in diesem Studio.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ich begrüße den Politikwissenschaftler Michael Koss, Professor an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Heute gleich zwei Gäste am Mittag im Deutschlandfunk Kultur, denn wir haben Großes vor, den großen Rückblick auf das Jahr 2019. Frau Dorn, wäre das Jahr ein Wein ein guter Jahrgang?
Ein ziemlich verwirrender Jahrgang, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind mitten in einer gewaltigen Umbruchzeit. Es knirscht in allen Ecken im Gebälk. Okay, im Wein knirscht es nicht, aber lassen wir die Weinmetapher sein. Also es knirscht überall im Gebälk. Und man hat noch keine Ahnung, ob das am Schluss irgendwie zu einer Stabilisierung führen wird oder ob unsere Welt in 5 oder 10 Jahren vollkommen anders aussieht. Also ich muss ständig an die großen Epochenumbruchzeiten, wie meinetwegen so um 1800 rumdenken, wo auf einmal die Welt auch innerhalb von 40 Jahren sehr, sehr anders aussah. Und ich glaube, wir sind da gerade mitten in so einem Umbruch.
Hm. Michael Koss, das nächste Jahrzehnt sind die 20er. Waren denn dieser 19er Jahrgang schon mal ein gutes Vorgefühl oder eher ja, so gemischt?
Ja, wenn Sie 20er sagen, denke ich jetzt intuitiv erstmal an die Roaring Twenties des 20. Jahrhunderts. Und ich stimme Frau Dorn zu, es geht auf was Ähnliches hinaus, ne? Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, meistens direkt beieinander. Also darauf können wir uns wieder einstellen.
Was dieses Jahr bestimmt hat, das werden wir diskutieren. Deutschlandfunk Kultur, der Jahresrückblick im Gespräch mit der Schriftstellerin Thea Dorn und dem Politikwissenschaftler Michael Koss. Es gibt einen Menschen, dessen Name uns vor einem Jahr vielleicht schon mal begegnet war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht aber auch nicht. Der Name der schwedischen Schülerin Greta Thunberg stand Ende 2019 laut Time Magazine Persönlichkeit des Jahres.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Wie könnt ihr es wagen, ihr mit euren Märchen vom Geld, vom unendlichen Wachstum? How dare you, Thea Dorn?
Das ist unglaublich. Ich habe das noch nie gehört ohne die Bilder dazu. Das ist sehr, sehr interessant. Also wenn man im letzten Jahr in einer einsamen Hütte gesessen hätte und das jetzt vorgespielt bekommen hätte, würde ich 100% sagen, das ist aus einer Netflix-Serie. Das ist aus Hunger Games oder irgendwie Game of Thrones. Diese Art von Stimme, von Intensität, das ist unglaublich, was das performativ für eine Kraft hat.
Aber das klingt jetzt, da würde ich fast schon fragen, heißt das für Sie, das ist Schauspielerei oder ist das besonders authentisch?
Nein, das ist ja, also ich habe über das Phänomen Greta in diesem Jahr natürlich auch viel, viel nachgedacht. Das ist eine unfassbare Mischung, die unsere Zeit beschreibt, aus höchster Authentizität, die aber nur als höchste Authentizität funktioniert, weil sie gleichzeitig perfekt inszeniert ist. Mhm. Also wir alle haben ja eine Sehnsucht nach dem Authentischen. Und Authentizität kann man nicht faken, um ein weiteres Modewort unserer Zeit zu benutzen. Aber einfach nur irgendwie ein bisschen authentisch sein und auf einmal bewegt sich die Welt, das ist auch vollkommen naiv. Und ich glaube tatsächlich, dass in diesem, deshalb halte ich die ganzen Vorwürfe, ja, hinter Greta steht ja eine Maschinerie und diesem, das ist alles völlig am Phänomen vorbei. Das denunziert die Authentizität von ihr nicht, wenn man gleichzeitig feststellt, dass sie in einem höchsten Maße inszeniert ist.
Mhm. Michael Koss, was ist das Phänomen für Sie?
Mhm. Also ich sehe diese performative Singularität vor allen Dingen als Ausdruck davon, dass wir es eben auch mit einem Konflikt zu tun haben, der strukturell in einem Ausmaß politisiert, dass sowas möglich ist. Ja, das wäre eben nicht möglich, wenn dahinter nicht auch ein fundamentaler Wandel, der mit dem früheren, eher ökonomisch konnotierten in einem Ausmaß spielt, sich abspielen würde vor unseren Augen. Möchte da aber dann nur ein bisschen, um in der alten Metapher zu bleiben, Wasser in den Wein noch an einer Stelle schütten. So sehr ich die Erregung von Greta Thunberg dann natürlich verstehe, dieses Märchen vom Wachstum. Das war genau das Narrativ, das den vorherigen Großkonflikt zwischen links und rechts zugeschüttet hat, ja? Und damit ein Stück weit abgeklungen hat. Das war das Versprechen an alle, um sich endlich aus den ideologischen Schützengräben des früheren Großkonfliktes herauszubewegen. Jetzt brauchen wir ein neues Versprechen. Wir arbeiten dran mit allen Aufs und vor allen Dingen Abs.
Ich will jetzt nicht so sehr das Gerüst der Rationalität verlassen an dieser Stelle, aber wir sind ja so kurz nach Weihnachten und da hat es doch fast was Mystisches, Religiöses, dass da in diese Großkrise, in die wir steuern, die wir seit Jahren steuern, von der wir wissen, ein junges Mädchen kommt und vollkommen ohne Agenda dahinter, also ohne irgendwie Institution, quasi fast schon messiashaft der Welt die Augen öffnet.
Es ist natürlich ein Phänomen, was dieses Gerücht, was ja seit einer Weile etabliert ist, ein Individuum bewirkt nichts. Es sind alles nur noch die Strukturen oder seit ein paar Jahren sind es ja auch Algorithmen, die wahnsinnig viel entscheiden und steuern. Und auf einmal eben kommt diese zarte junge Frau, es ist ja eigentlich kein Mädchen, es ist wirklich eher eine junge Frau, also es kommt diese zarte junge Frau mit diesen zwei Zöpfen und die ganze Welt dreht sich plötzlich in einer gewissen Weise um sie oder zumindest die Teile der Welt, die dieses Thema auch so erregt. Und das ist in dem Sinne eher, also das ist für mich der größte Lichtblick an dem ganzen Phänomen, zu sagen, es ist eben nicht so der Abgesang aufs Individuum, auf die markante Persönlichkeit, auf die Person, die eben eine Mission hat, ein Ziel hat. Und ich glaube, was ganz viele an Greta Thunberg ja auch bewundern, ist natürlich diese Radikalität, mit der die ihr gesamtes junges Leben der Verfolgung dieses Ziels unterordnet. Weil normalerweise haben wir es ja eher mit dem gegenteiligen Phänomen in der westlichen Welt heute zu tun. Das sind Biografien, man hat keine Ahnung, wo man hin will. Man ist von Tennis bis Yoga bis ich weiß nicht was Unterricht zugekleistert und dann überlegt man, ob man noch ein Auslandsjahr hier macht und ein Praktikum da und ob man vielleicht anfangen sollte, Mandarin zu lernen. Also es ist eher ja eine zerstückelte Zeit, eine Zeit zerstückelter Biografien. Und auf einmal kommt diese eben junge Frau aus erfolgreichem Elternhaus, Elternkünstler, und sagt, nein, ich habe eine Mission und alles andere ist mir egal und das ist das Ziel. Das ist, glaube ich, auch einer der Faktoren, warum das Phänomen Thunberg so erfolgreich wurde.
Was ich Wahnsinn finde, auch gerade vor diesem Hintergrund, dass diese krasse Medienöffentlichkeit, die entstanden ist, quasi unbeschadet an ihr vorübergegangen ist.
Weil sie eine echte Mission hat. Also und das ist natürlich das stärkste Argument, das ist kein medialer Fake. Also das ist völlig verkehrt zu sagen, dass die ein Medienfake wäre. Die hat eine echte Mission und daher, glaube ich, kriegt sie auch diese Kraft. Wobei natürlich merkt man schon Veränderungen. Also diese Rede jetzt mit dem How dare you war emotionalisierter auch von ihr, wo man schon merkte, sie spielt da in einer gewissen Weise trotz weiterhin bestehender Authentizität mehr als bei ihrem ersten Auftritt. Also ganz unangefasst ist sie, glaube ich, auch nicht. Aber meine Güte, sie ist ein Mensch und jeden Menschen fasst das an, wenn auf einmal eben die ganze Welt sich um einen dreht.
Phänomen ist das eine. Man könnte jetzt noch mal kurz zur Sache sagen. Die Ergebnisse sind so durchwachsen. Wir sind gerade an der Stelle, dass ein Weltklimagipfel gescheitert ist in Madrid ohne richtiges Ergebnis. Da, Michael Koss, habe ich dann vielleicht auch manchmal den Eindruck, vielleicht ist auch Greta Thunberg so eine Art Ablasshandel für uns alle. Also die Begeisterung für Greta, die gleichzeitig irgendwie die halbe Untätigkeit besser kaschiert.
Das sind jetzt zwei Ebenen, auf denen wir das vielleicht diskutieren sollten. Die eine ist die Anhängerschaft, wie weit, da würde ich einfach nur sagen, die Frage, ob jeder, der Greta jetzt unbefangen zujubelt, auch gerne bereit sein wird, auf zwei Jahresurlaube dauerhaft zu verzichten, steht im Raum. Ja, kann ich nicht sagen, will ich nicht zynisch sein, aber das wäre das Minimum dessen, was man eben auch tun müsste, um diesem Anliegen auch die Glaubhaftigkeit zu vermitteln, die es haben sollte. Das andere ist dann das politische Welt in Klammern geschehen. Ja. Sie haben auf den Gipfel angespielt. Da läuft, glaube ich, gerade ein Verhandlungsmodus an die Wand oder ist das eigentlich schon? Langsam können wir es erkennen. Der tatsächlich ein bisschen Züge von diesem Ablasshandel hatte. Die Annahme, dass sich 100, 200 Staaten, ich weiß nicht, wie viele dann in Madrid zusammenkamen, hinsetzen und am Ende einen substanziellen Fortschritt für den Kampf gegen den Klimawandel oder was auch immer eigentlich erzielen und den, und das ist jetzt der letzte Punkt, und den auch umsetzen, Die Wahrscheinlichkeit halte ich, jetzt sind wir mal alle ehrlich, zum Jahresende für null tatsächlich. Ja. Und was tritt an die Stelle? Man wird es sehen. Vieles scheint sich zu disintegrieren. Ich glaube auch daran, dass sich vieles wieder zusammenfügen kann. Da reden wir jetzt von langen zeitlichen Linien. Aber diese Art von Entscheidungsfindung ist in meinen Augen einfach an die Wand gelaufen.
Der Blick zurück auf das Jahr 2019 mit Michael Koss, mit Thea Dorn. Möglicherweise steckt darin ja auch eine Spur Generationenkonflikt, was wir gerade beschrieben haben. Wir können das vertiefen, indem wir gleich ein bisschen YouTube gucken. Einen Typen mit blauer Locke namens Rezo, der mal eben die CDU zerstören will.
Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an. Okay, also dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört.
Rezo war das. Auszug aus einem YouTube-Video, das über eine Stunde lang war, vor der Europawahl. Rezo, ein YouTuber, den wir, ich sag's für mich, den ich bis dahin nicht kannte. Ging's Ihnen auch so, Michael Koss?
Ja, Theodon? Kannte er nicht.
Nie gehört, nein.
Genau, dann kannten wir ihn auf einmal alle, denn dieses Video, das hatte ordentlich Resonanz und man kann sagen, es hatte wahrscheinlich auch ordentlich Auswirkungen auf das Europawahlergebnis der CDU, das ging ganz schön nach unten. Wahrscheinlich nicht alleine, aber sicherlich auch eine Auswirkung. Jetzt die große Frage an Sie beide, wie konnte das so einschlagen?
Naja, dass wir den nicht kennen, heißt ja nicht, dass er nicht ein millionenfach erfolgreiches Phänomen vorher war. Also wir alle rücken ja langsam in die Jahre vor, wo wir der Tatsache, dass wir zur älteren Hälfte der Gesellschaft gehören, ins Auge gucken müssen.
Ich habe kurz überlegt, ob ich uns antexte mit Okay, Boomer, aber so alt sind wir alle mit in dieser Runde dann doch nicht, ne?
Ja, naja, so kurz davor, so am Boomertum schnuppern sind wir gut. Also ich gestehe aber, da bin ich nun sowieso die Allerfalscheste innerhalb dieser Generation. Vielleicht nochmal, ich bin nicht bei Facebook, ich twittere nicht, ich habe ein tiefsitzendes Misstrauen nach wie vor, das ich mir auch erlaube weiter zu bewahren gegen Social Media. Und jetzt jenseits dieses konkreten Rezo-Phänomens, weil ich habe mir dieses Video dann eben auch angeguckt. Ich fand dass er in vielen einen Punkt hat. Ich fand, dass er es in ganz vielen Punkten sich unglaublich einfach macht, Sachen nicht zu Ende denkt, verkürzt. Also eine Sache, an die ich mich noch erinnere, also wo er so einen Basispazifismus vertritt und wie schlimm das sei, dass Deutschland zum Beispiel auch im Kampf gegen den IS beteiligt sei. Ja, dann würde ich sagen, junger Mann, aber dann sag mir doch mal, was du mit einem Phänomen wie dem IS anfangen würdest. YouTube-Videos rüberschicken und die werden alle friedlich. So, also da sind mir einfach Sachen nicht zu Ende gedacht und dann weiß ich auch gar nicht, wie alt der Herr ist. Ich glaube Ende 20 oder sowas mittlerweile. Ja. Wo ich sage, naja, also ein Kind bist du nur auch nicht mehr. Mit Ende 20 kann man eigentlich auch erwarten, dass jemand Dinge eins weiter zu Ende denkt. Also deshalb, also mir ist mit dem Phänomen unwohl, aber natürlich war es eine Idiotie sondergleichen, man kann es nicht höflicher sagen, dass Frau Kramp-Karrenbauer irgendwie sagte, du, der darf das aber nicht und seit wann darf man denn im Internet Wahlkampf? Also das ist natürlich eine vollkommene Absurdität.
Michael Koss, wie groß ist Ihre innere Distanz?
Vielleicht zu sozialen Medien sehr groß, um das mich auch gleich nochmal explizit als Geronten in der Art Hinsicht zu outen. Ansonsten, ja, würde ich dem weitgehend zustimmen, schon was Frau Dorn gesagt hat. Ne? Auf der einen Seite hat er Punkte, aber auf der anderen Seite kommt für mich da dieser Unterschied zwischen dem, was Max Weber Gesinnungsethik und Verantwortungsethik nennt, ganz gut raus. Ja? Das mag alles sein, aber wie er das durchsetzen will, oder wie er es hätte besser machen wollen, wie man in einem politischen Gemeinwesen, in dem Entscheidungen nun mal in Koalitionen, und das heißt immer mit sehr großen Kompromissen, wir waren noch gar nicht vom Bundesrat, da sind so viele Akteure mit dabei. Da kann auch die CDU alleine, wenn sie wollte, nicht ihr Wahlprogramm umsetzen, tut auch niemand. Ja, und das fällt dann natürlich alles unter den Tisch, liegt aber an der Logik sozialer Medien, auf die die CDU denkbar ungeschickt agiert hat. Ja. Aber, nicht jede Kritik ist sachlich, das kann wahrscheinlich auch nicht Ziel der Übung sein.
Nee, das ist sie nicht und es war ja auch stark unterfüttert, das war ja nicht im Prinzip so die Laune eines YouTubers, ich mache jetzt mal was Böses über die CDU, sondern es gab ja ganz große Aufwallungen, damals Debatte um die sogenannten Upload-Filter, Artikel 13 einer EU-Gesetzgebung, die eben von einer jungen Generation als ganz massiver Angriff auf die Freiheit im Internet wahrgenommen wurde. Das Schöne daran ist ja, wir haben in gewisser Weise eine Politisierung erlebt. Also da haben auf einmal Menschen gemerkt, die vorher vielleicht lieber Spielevideos oder was auch immer sich auf YouTube-Kanälen und dergleichen angeguckt haben, Politik matters. Also was die da in Brüssel entscheiden, hat eine Auswirkung auf mein Leben. Das ist ja an sich erstmal für den Politologen sicherlich etwas Positives.
Ja, jein. Der Pferdefuß bei der Sache. Also wir haben tatsächlich in sehr depolitisierten Zeiten lange gelebt. Das ist sicherlich so zu konstatieren. Das waren natürlich auch durchaus und nicht nur in der Rückschau ganz schöne Zeiten, weil eben auch nicht so viel auf dem Spiel stand wie jetzt wieder mit Klimawandel, mit diesem Zerfall internationaler Ordnungsinstanzen, die wir überall erleben. Jetzt haben wir eine Politisierung, die, und da stimme ich dieser Generationenkonfliktsache durchaus zu, mich auch an die der späten 60er Jahre erinnert, ja, als man eben gefragt hat, wo wart ihr eigentlich, als diese unerfreulichen Dinge mit dem Holocaust da passiert sind. Jetzt fragt Greta eben, wo wart ihr, als die letzte Chance verstrichen ist, das Zwei-Grad-Ziel, wie auch immer, zu erreichen. So, das hat durchaus seine Ähnlichkeiten. Aber was ich vermute, ist, dass es bei der vorangegangenen Generationenkonflikt allseitig den Glauben daran gab, dass man den anderen überzeugen könne und müsse. Und dieser Glaube ist tatsächlich massiv erschüttert nach meiner Wahrnehmung. Ja, wir könnten direkt über das Impeachment gegen Donald Trump sprechen. Es gibt überhaupt nicht mehr den Anspruch an eine allgemein und abstrakt und nicht klar definierte Öffentlichkeit zu sprechen, sondern letztlich eigentlich nur noch zu sich selbst. Am Ende noch zu Leuten, die genauso sind.
Aber ist das nicht erstmal Kern eines jeden Protestes, dass man sagt, darf nicht, und dass man dann hofft, darüber in den Dialog zu treten? Zum Beispiel mit den europäischen Politikern, die an dieser Urheberrechtsrichtlinie damals gearbeitet haben.
Nee, da denke ich einfach an, jetzt ganz spontan fällt mir ein ikonisches Foto der alten Bundesrepublik ein. Rudi Dutschke sitzt auf so einem Autodach mit Ralf Dahrendorf. Denn natürlich sind die jetzt beide im politischen Spektrum tendenziell nicht auf der rechten Seite zu verorten. Aber
Dahrendorf aus der Perspektive der 68er
war schon eher ein Feind, ein Scheißliberaler.
Also ganz genau. Ja. Und Dahrendorf war auch nicht immer nur sozusagen der lupenreine Linksliberale, als der ja sich vielleicht im Laufe seines Lebens entpuppt hat. Wie auch immer. Die saßen auf diesem Autodach. Ich glaube, es waren schon 50.000 Leute. In Freiburg ist das Bild, glaube ich, entstanden. Das ist jetzt egal. Aber das ist auf jeden Fall für mich einfach ein Sinnbild für den Versuch, über Gräben zu überwinden oder Gegner zu überzeugen und nicht nur sich auf die Brust zu trommeln. Mhm. Und dieser Wandel, der vollzieht sich sehr stark, der wird eben medial vollzogen. Und darf ich noch einen Satz einfügen? Ich würde, wenn ich die historischen Analogien ziehe, in aller Unwissenheit, weil ich habe Geschichte studiert, aber jetzt auch eher so neuere Geschichte. Ich würde sogar bis wirklich in die Zeit der Religionskriege zurückgehen. Ja? Damals die Druckerpresse als neues Medium, und das hat Flugschriften ermöglicht. Und die Dinger haben die Leute verrückt gemacht, mal ganz platt formuliert. Und genauso machen uns heute soziale Medien verrückt. Ich will die deswegen nicht abschaffen. Ich will nur sagen, wir haben noch keinen Umgang damit gefunden. Es wird noch ein bisschen dauern. Und aktuell rennen wir uns da die Köpfe ein und reden eigentlich nur noch mit uns selbst.
Das Jahr 2019 war für die Sozialdemokraten kein schönes, zum Beispiel in diesem Moment, als Andrea Nahles ging.
Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten, und ich wollte mich auch bei Ihnen für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Dankeschön dafür, machen Sie es gut.
Andrea Nahles, die ihren Rücktritt von Partei- und Fraktionsvorsitz erklärt am 3. Juni. Thea Dorn, das hat nicht lange gedauert, da kullerten die Krokodilstränen einiger Genossen schon wieder kräftig. Ne?
Naja, das sind ja ganz viele verschiedene Themen in einem. Also die Sozialdemokratie, wir alle wissen es, eine der ältesten Parteien in Deutschland. Die war ja auch am Anfang keine Volkspartei. Die ist ja gestartet als Klassenpartei, als Arbeiterpartei. Hat es dann nach 1945, im Grunde nach dem Godesberger Programm, geschafft, sich so zu öffnen, dass sie die linke deutsche Volkspartei wurde. Das hatte natürlich was mit konkreten Bedingungen der alten Bundesrepublik auch zu tun. Und ich glaube, dass diese Ratlosigkeit bei der SPD, die letzten Endes auch die CDU erwischen wird, eben noch brutaler ankommt. Also wollen sie sich eher wieder besinnen, aber wohin? Also wollen sie eine Klassen- oder eher eine Interessenpartei werden? Wenn Klassenpartei, wie soll man in dieser neu sich sortierenden Gesellschaft überhaupt ihre Klasse beschreiben? Weil den Arbeiter in der Form gibt es nicht mehr, wo die SPD mal angefangen hat. Wollen sie sich fürs digitale Proletariat oder fürs digitale Kleinbürgertum, wo man erstmal beschreiben müsste, was das ist oder wer das ist. Wollen sie sich für die aufstellen? Wollen sie weiter irgendwie diffus links bleiben? Also die kommen mir vor wie irgendwie so ein Ruderboot, wo jeder in eine andere Richtung paddelt. und deshalb das Ding irgendwie von außen betrachtet in einer Weise rumschlingert, dass man nur noch Sorge hat, dass es eben demnächst dann ganz untergeht.
Also die Fragen, die Frau Dorn angesprochen hat, und das zeichnet sie eben in ihrer Fatalität für die SPD aus, schneiden eigentlich alle mehr oder weniger mitten durch die verbliebene SPD-Wählerschaft durch. Ja? Das sind im Kern organisierte Facharbeiter und bestimmtes Beamten, mittleres Beamtenklientel, die man eben nicht fangen kann, zumindest nicht alle gemeinsam vereinen kann. Selbst die verbleibenden 15%, würde ich jetzt einfach mal sagen, kriegt man mit keiner klaren Position zum Fragen Digital, Fragen Klimawandel vereint. Und aus diesem strukturellen Dilemma, Sie merken, ich habe es ein bisschen mit dem strukturellen, würde ich auch für die SPD tatsächlich eine ganz düstere Prognose stellen. Das Bild mit dem Ruderboot würde ich noch darum verschärfen, zusammen, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir die Anstrengungen. Ja, das ist, wo die SPD gerade ist. Und das liegt einfach daran, dass mit ihrem Kernthema, da sind wir wieder bei den Märchen vom Wachstum, die Greta Thunberg jetzt anprangert und dann brandete direkt der Applaus auf. Ja, damit, das war das Versprechen der SPD. Ja. Und das ist halt einfach nicht mehr so politisierend wirkmächtig. Ich glaube, die meisten Leute wollen am Ende trotzdem noch mehr Netto vom Brutto und was da so gefordert wird. Aber es ist eben einfach kein, jetzt fällt mir leider nur ein neudeutsches Wort ein, kein Pitch mehr, mit dem man so richtig die Wähler ansprechen kann. Und das ist fatal für die SPD.
Die Katastrophe ist ja noch verschärft dadurch. Wir haben am Anfang der Sendung ja eben über so ein Phänomen wie Greta Thunberg, wo wir gesagt haben, wenn das nicht diese charismatische Figur wäre, hätte es auch nie diesen Wirbel um sie gegeben. Und da muss man natürlich nun auch, und damit sind wir wieder bei der Personalproblematik der SPD.
Also wir können doch gerne mal die Namen nennen.
Man muss schon sagen, also wenn das Überraschendste an der neuen SPD-Leitung ist, dass der Doppelname beim Mann ist und nicht bei der Frau, das ist eigentlich alles, was man sagen kann, oder?
Ich weiß nicht, ob es ein Trost ist für die SPD, aber sie hat es ja nicht.
Der CDU geht es auch nicht genau, viel besser.
Das hätte ich gerne noch ergänzt.
Sie ist einen Schritt weiter.
Das können Sie ergänzen. Das können Sie ergänzen und ich kann es nochmal vertonen. Wir hören Annegret Kramp-Karrenbauer beim CDU-Parteitag 22. November.
Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Annegret Kramp-Karrenbauer.
Also wenn ich vorhin gesagt habe, Greta Thunberg ist irgendwas zwischen Hunger Games und Game of Thrones, klingt das wie irgendwie Lindenstraße Goes Kirchentag oder so.
Das ist ja unglaublich. Und die Lindenstraße wird jetzt auch beendet.
Wird abgeschafft.
Also,
meine Güte.
Ja, aber vielleicht, um es aus diesem Analysemuster rauszuholen, auf der sachlichen Ebene, vielleicht muss man einfach konstatieren, die Zeit der Volksparteien, also der großen Umarmung in alle Richtungen, ist vorbei. Man kriegt den Laden nicht mehr zusammen.
Naja, es steht ja auch nirgendwo, also wir neigen ja immer dazu, Dinge, die ein paar Jahrzehnte sich etabliert haben, plötzlich für irgendeine Art Naturgesetz zu halten. Die Tatsache, dass es Volksparteien gibt, ist ja nun alles andere als selbstverständlich. Parteien waren auch, als die entstanden sind im 19. Jahrhundert, ja erstmal keine Volksparteien, sondern das waren eben Klassen- oder Interessenparteien. Diese Idee der Volkspartei ist zumindest in der Bundesrepublik, in anderen Ländern, die eh nur im Wesentlichen Zwei-Parteien-Systeme haben, ist das ein bisschen anders. Aber in der Bundesrepublik hatte das was mit dem Thema, das wir heute ja schon ein paar Mal gestreift haben. Das war dieses Schlagwort von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Man war ein Land, das mörderisch sich verrannt hatte zu einem Menschheitsverbrechen. Man war irgendwie, man wollte wirtschaften und ansonsten sich raushalten aus großer Politik und Weltgeschichte eben. Da war es leichter, eine Volkspartei zu gründen, als in hochemotionalisierten Zeiten, wo gerade keiner richtig sagen kann, wo diese Welt hindriftet. Da ist auch vielleicht, ist die Volkspartei einfach, vielleicht muss man mal so rumdenken, vielleicht ist die Volkspartei kein Instrument für solche Zeiten. Die hat funktioniert in einer befriedeten, eben sich in Richtung Wohlstand bewegenden Bundesrepublik. Aber vielleicht ist es einfach verkehrt für heute.
Michael Kauser, einverstanden?
Ja, durchaus. Also gerade dem historischen Teil würde ich vollkommen zustimmen. Ja, der Normalzustand in einem Parteiensystem, jetzt müssen wir die mal zusammendenken, der ist einer der höheren Fragmentierung, als wir ihn lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der alten Bundesrepublik insbesondere hatten. Ich denke nur, es kann sich natürlich alles wieder neu puzzeln, aber dazu brauchen wir wieder eine klarere Konfliktstruktur. Ja, wir haben jetzt einfach einander überlappende Konflikte und die können nicht von zwei Parteien, auch nicht von zwei großen mit zwei, drei kleinen drumherum oder so, bedienen. bedient werden. Ja? Also das ist strukturell auch nicht möglich. Deswegen würde ich immer diesen Vorwurfcharakter an die Parteien da rausnehmen. Die stecken in einem Dilemma, sonst kommt man nicht dahin, wo die SPD ist. Ja? Das passiert einfach nicht mal durch Unfähigkeit. Aber dass das Thema Klimaschutz und wie weit wollen wir gehen dafür, nicht auch wieder so eine klare Trennung in zwei Lager ermöglichen wird, langfristig, halte ich für absolut naheliegend.
Wenn wir auf das Jahr zurückschauen, gibt es natürlich auch die Nachrichten vom Tod bekannter Menschen. Wir erinnern an einige aus dem Jahr 2019.
Der Schauspieler Bruno Ganz.
Aber nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
Der Modedesigner Karl Lagerfeld.
Alles, was man gemacht hat, spielt keine Rolle. Und die nächste Kollektion ist die wichtigste, das nächste Foto das beste. Und das ist die einzige für mich instinktive und normale Disziplin.
Die Schauspielerin Hannelore Elsner.
Also ich denke, dass in der Stimme sehr viel zu hören ist von dem Menschen, der sie hat. Und meine Stimme ist auch sehr eigen, wie mir Leute sagen. Also meine Stimme gehört schon sehr zu mir.
Der Satiriker Wiegalf Droste.
Die andere Wange jesusmäßig hinhalten, ist Quatsch mit Soße. In seine Feinde soll man Löcher machen. Und zwar große.
Die Autorin Judith Kerr.
Es ist mir sehr klar, dass ich ein Leben gehabt habe, was 1,5 Millionen andere Kinder nicht gehabt haben. Also muss man das so weit wie möglich gut machen.
Prominente, die im Jahr 2019 gestorben sind. Thea Dorn, gab es für Sie besonders einschneidende Todesnachrichten dieses Jahres?
Es sind einige Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, um in diesem Fall tatsächlich genauer zu sein, gestorben. Brigitte Kronauer, die noch einen grandiosen letzten Roman, der aber schon sehr vom Tod überwebt oder überstrahlt ist, geschrieben hat. Das schöne, schäbige, schwankende, tolles Buch. Toni Morrison, die amerikanische Nobelpreisträgerin, die ich entdeckt habe, als ich in den 90er Jahren das erste Mal in den USA war. Und die mein Bild von Amerika auch, das ist Amerika, du hast es besser, was man heute nicht mehr richtig sagen will, damals noch entscheidend geprägt hat. Also wahrscheinlich waren das die zwei, die mich in diesem Jahr am meisten beschäftigt haben.
Michael Koss, gab es für Sie Momente?
Ich denke tatsächlich an Mark Hollis, den Sänger von Talk Talk, also einen Musiker, die große Enigma der Popmusik, eigentlich da was, was sich einen wechselseitig ausschließt, der einfach verstummt ist im Lauf seiner Karriere und aber dann trotzdem, ich glaube, 10 Jahre nach seinem letzten Album, dessen Tod dann nochmal so erinnert wurde und für mich ein schöner Anlass war, mir die 3 epischen Alben von Talk Talk nochmal zu Gemüte zu führen.
Die Verstorbenen des Jahres 2019, eine kleine Auswahl von uns, die Ergänzung von Ihnen, vielen Dank dafür. Vielleicht gucken Sie gerade zu Hause auch auf dieses Jahr zurück und erinnern sich an das ein oder andere. Wir tun das im Gespräch mit der Schriftstellerin Thea Dorn, mit dem Politikwissenschaftler Michael Koss. Schon mal E-Scooter gefahren?
Nein.
Auch nicht.
Okay, also kein Social Media, nicht E-Scooter gefahren.
Sie haben sich alte Leute eingeladen.
Ja, das ist...
Also bei Social Media bin ich dabei, E-Scooter bin ich auch noch nicht gefahren. Aber das war ja wahrscheinlich, ich glaube, das kann man sagen, einer der größten Veränderungsfaktoren, was so die urbane Mobilität angeht, wenn wir auf das Jahr 2019 zurückblicken. E-Scooter all überall, seitdem sie nämlich zugelassen sind. Das waren sie bis Mitte des Jahres nicht. Und anders als die Maut ist das Andreas Scheuer gelungen, gemeinsam mit seinen Verkehrsministerkollegen. Und im April hat er sich entsprechend dazu geäußert.
Da wird es keine perfekte Lösung geben. Natürlich wird es in neuen Mobilitätsformen auch Konflikte geben. Natürlich werden wir selber dazulernen müssen, wo wir denn vielleicht nachsteuern. Richtig ist, dass wir die Mobilitätsminister sind. Also wir denken wirklich ganz groß, das kann ich für alle sagen.
Andreas Scheuer kriegt hier von beiden Studiogästen den Daumen. Er denkt ganz groß. Bleiben wir erstmal bei den kleinen Gefährten. Da gab es ja eine ganze Debatte auch in diesem Jahr über den Fluch, den Segen.
Ich muss jetzt sehr aufpassen, dass ich nicht noch im alten Jahr einen unflätigen Zornanfall kriege. Mir ist es wirklich schleierhaft, wie man diese Dinger in einer so chaotischen Stadt wie zum Beispiel in Berlin zulassen kann. Es ist mir wirklich vollkommen schleierhaft, wie man auf diese Idee kommt, wo hier ohnehin schon Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer tagtäglich irgendwie bemüht sind, sich nicht gegenseitig umzubringen. beziehungsweise also immer in der Hackordnung, also die Autofahrer, die Fahrradfahrer und die Fahrradfahrer, die Fußgänger. Jetzt schickt man da noch eine vierte Gruppe los. Das sind im Wesentlichen Touristen, die auf den Dingern stehen. Das sind nicht Leute, die das zu Hause haben, sondern das sind Touristen, die keine Ahnung haben, wie man in Berlin A, sich auf der Straße benimmt, B, wo es lang geht. Das heißt, man hat dann irgendwie zwei herzige Teenager mit vier Plastiktüten nachts um drei, die auf so einem Ding stehen und einmal eben quer über eine vierspurige Straße rüberziehen, weil sie irgendwie gemerkt haben, ach, da drüben kann man ja auch noch was gucken. Also mich macht es wirklich, und dann höre ich auch auf, es macht mich diese Verantwortungslosigkeit, das auf die Straßen loszulassen, macht mich jetzt stumm.
Also Michael Koss, Sie dürfen jetzt reden, um das auszugleichen.
Frau Dorn und ich haben jetzt offensichtlich den Wettbewerb, wer noch älter ist, entschieden, weil nachts um drei bin ich schon gar nicht mehr auf der Straße. Aber ich hätte in der Tat genau das vermutet, dass es so ist. Und gerade diese Verleihscooter, die ja immer erstmal so auf, wenn man irgendwo abends mit einem alkoholischen Getränk mit Leuten steht, da ist mal als super Thema diskutiert werden. Aber wenn man sich das Ganze genauer anschaut, ja, die werden ja abends mit dem Auto von Leuten eingesammelt, ne? die zu Hause aufladen müssen. Es ist also ein neuer Bullshit-Job, so heißen die ja jetzt in einem Spezialgebiet der VWL.
Der Niedrigstromsektor ist aktiv.
Ein neuer solcher Job entstanden. Die Leute müssen das mit einem eigenen Stromanschluss aufladen, fahren die dann mit dem Auto wieder dahin, damit die Touristen mit den Tüten und so weiter, das hatten wir schon, die fahren können. Und einen noch, ich arbeite ja, glaube ich, in der größten Pendelindustrie Deutschlands an einer Universität, ja, wo es ja irgendwie zum guten Ton gehört, niemals da zu wohnen, wo die Uni ist. Bis auf Weiteres gehöre ich auch dazu, sodass ich Anekdote eigentlich einen sehr großen Überblick über das Kernklientel von Elektrorollern haben müsste, weil das würde eigentlich helfen, theoretisch sozusagen, für wenn man aus dem Zug und dann will man noch zum Unigebäude und so weiter. Ich kenne niemanden, keinen Studierenden, keinen Dozenten, keinen Professoren, keine Professorin, keinen Verwaltungsmitarbeiter und so weiter und so fort, der einen E-Roller hat oder benutzt.
Aber Sie könnten ja mal anfangen, das wäre die Chance. Und ich mag diese subjektiven Eindrücke jetzt gar nicht so zu sehr zurückweisen. Da geben wahrscheinlich die Großstädte ordentlich Potenzial. Ja, aber systematisch, das ist Ihr Lieblingswort, Michael Koss. Ne?
Ja, strukturell.
Strukturell könnte man ja auch mal feststellen, das Problem sind vielleicht nicht diese kleinen, sehr schmalen Geräte, die vielleicht fehlerhaft die Wege benutzen, nicht die Straße. Das hat ja Andi Scheuer mit Kollegen beschlossen, da sollen sie sein oder auf dem Fahrradweg, nicht auf dem Gehweg. Wir könnten ja auch nochmal feststellen, das Problem ist eher das Auto, das halt richtig viel Platz wegnimmt. Wenn man dem ein bisschen mehr wegnehmen würde, hätte man richtig viel Platz für E-Roller.
Also wenn wir jetzt schon so anfangen, dann sollen die alle Fahrrad fahren. Also dann bin ich auch definitiv, dann bin ich für...
Oder eben ÖPNV, ne, die nicht können.
Ja. Entweder, also die fertig. Nicht Fahrrad, genau. Also aber erstmal, ich meine, ein gewisses Maß an Körperbeherrschung gehört auch dazu, auf so einem verdammten Roller zu stehen. Also wer auf so einem Roller stehen kann, sag ich jetzt mal, ich nehme den Shitstorm auf mich. Wer auf einem Roller stehen kann, kann auch Fahrrad fahren. Also da würde ich dringend... Man kann hinten, man kann da Zeug dranhängen, man kann riesige Körbe, also man kann besser Sachen transportieren auf einem Fahrrad. Also wenn wir schon so anfangen, dann ein flammendes Plädoyer fürs Fahrradfahren.
Thea Dorn, könnten Sie diesem Jahr eine Überschrift geben? Der Spiegel hat sich für Jahr des Protestes entschieden.
Ich würde es eher ein Jahr der Verhärtung nennen. Ein zunehmendes Rüdewerden der Kampfzone. Dass es weniger und weniger die Bereitschaft gibt, andere, die Positionen vertreten, die man selber nicht akzeptiert, als Gegner erstmal zu nehmen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wir sind, glaube ich, in einem erschreckenden Maße dabei, Feindeslinien aufzuziehen. Und die Schwierigkeit ist aber natürlich, wo ich mir selber ins Wort fallen muss, dass man inzwischen ja auch politische Kräfte in diesem Land hat, einen tatsächlichen Rechtsterrorismus in diesem Land hat, wo man auch sagt, naja, soll ich da jetzt irgendwie noch von Gegnern reden oder muss ich da nicht wirklich glasklar sagen, das sind Feinde der Demokratie, die es auch als Feinde zu bekämpfen gilt. Und so sind wir da, glaube ich, in einer hochheiklen Gemengelage zu fragen. Also wer sind Feinde, die man tatsächlich rigoros bekämpft? Und wo erklären wir Leute, die eigentlich noch Gegner sind, bereit zu Feinden? Radikalisieren sie dadurch möglicherweise noch mehr? Da das klare Augenmaß zu behalten, scheint mir eine der riesigen Aufgaben der Zeit zu sein.
Michael Koss?
Ich würde vom Ende vom Anfang sprechen. Hatte jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, mir das zu überlegen. Einfach, weil die Dinge, die uns, glaube ich, die nächsten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre beschäftigen werden, liegen nach meinem Dafürhalten jetzt auf dem Tisch. Ja, wir wissen, es muss irgendwie mit dem Klimawandel sich auseinandergesetzt werden. Soziale Medien haben fragwürdige Konsequenzen. Unsere bisherigen Volksparteien werden als solche schwerlich zu bezeichnen sein. Internationale Zusammenarbeit muss auf andere Füße gestellt werden. Menschen radikalisieren sich. Alles das. Ja, das ist jetzt wirklich klar, aber es ist immer noch sehr unklar, was da Lösungsmöglichkeiten sind. Und selbst da, wo sie am Horizont aufscheinen, kann man absehen, dass es sehr lange doch dauern wird, bis wir dahinter Mehrheiten, die belastbar sind, dauerhaft vereinen.
Ein großes Thema, eine große Ernüchterung. In dem Jahr, in dem wir 30 Jahre Mauerfall feiern konnten, da ist irgendwas passiert zwischen den Nachrichten dieses Jahres 2019 und dem Sound im Herbst 1989.
Ich meine, das kann nicht sein. Und auch wenn hat er dann gesagt, dass sie die Bornholmer die Grenze aufgemacht hat. Wir sind da oben gegangen, haben die Kleine geholt und sind sofort los.
Herzlich willkommen.
Noch hin?
Ach Mensch, irre.
Ja, so ein Tag, wunderschön wie heute.
Die AfD wird mit 27,5% der Stimmen zweitstärkste Partei. Das ist ein Hinzugewinn von 17,8 Prozentpunkten.
Wir sind Demokraten. Und wir müssen mit diesem Wahlergebnis umgehen.
Wir sind in Brandenburg die große bürgerliche Oppositionspartei. Die CDU von Herrn Senftleben gibt es nicht mehr.
AfD sind da die Sprechchöre nach der Landtagswahl in Brandenburg. Das war ein etwas harter Zusammenschnitt. 1989, 2019, 30 Jahre dazwischen. Große Gewinner dieser Landtagswahlen, die wir hatten, ja auch in Sachsen und Thüringen. Die Partei, die damit warb, die Wende zu vollenden. Michael Koss, Politikwissenschaftler, heute in Lüneburg. Bis vor wenigen Monaten waren Sie ja an der TU Dresden. Das ist so eine Großaussage, aber ist Deutschland im Jahr 2019 geteilter denn je?
Nein, in dem Sinne nicht, weil der Aufhänger ist ja, hier ist ja gerade 30 Jahre Mauerfall. Ich habe mir gerade jetzt beim Einspieler überlegt, 30 Jahre BRD, da hätten wir es 1979. Da hätten wir eine Zeit gehabt, wo die RAF sehr aktiv gewesen ist, wo Franz Josef Strauß sich anschickte, einen Wahlkampf zu machen mit dem Slogan Freiheit statt Sozialismus. Mit Sozialismus war wohlgemerkt die SPD gemeint, ja. Wo es überhaupt noch nicht lange her war, dass mit Hans Filbinger der letzte hochgradig nationalsozialistisch belastete Ministerpräsident eines Bundeslandes und nicht irgendeines von Baden-Württemberg aus dem Amt geschieden zu werden, sagen wir es so. Ich sehe Ambivalenzen, Licht und Schatten. Und genau die sehe ich jetzt auch. Vieles, was in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung in vermeintlichem Jubel, Trubel, Heiterkeit halt unter den Tisch gefallen ist oder einfach auch tatsächlich nicht ganz so wichtig war in der Prioritätenliste, ist unabgearbeitet. Ja, gerade auch eine Form von kultureller Anerkennung von biografischen Brüchen, so wird das jetzt ja gerade auch von den Politikern häufig formuliert und ich finde, das ist auch richtig so, ist unter den Tisch gefallen. Aber
also das
schwierige heißt,
das
Gesamtsituation.
Ist, also, das ist im Prinzip eine Frage der Zeit. Jetzt im Jahr 30 ist man endlich mal dazu gekommen, mit ein bisschen mehr Ruhe darauf zu schauen. Ja. Und deshalb brechen mehr Dinge auf, die vorher vielleicht nicht so sichtbar waren. Ich schaue auf Thea Dorn, ob sie mit dieser Interpretation leben kann.
Und das ist, glaube ich, was wir, sage ich jetzt in dieser Runde aus Westperspektive, glaube ich, viel zu wenig begriffen haben. Wir sind eben fast Boomer-Generation. Wir sind in eine sehr, sehr stabile Bundesrepublik. Trotz allem Kalten Krieg und Angst vor Atomtod und so weiter, was die großen Themen unserer Jugend waren, sind wir in eine wahnsinnig stabil scheinende Welt hineingeboren worden. Im Osten wurde die Erfahrung gemacht, denen wurde ja auch eingeredet, das ist unglaublich stabil. Das Land, das System, in dem sie leben. Und siehe da, auf einmal war es innerhalb...
Die Glaubwürdigkeit in die Aussage war etwas geringer, ja?
Naja, und es gab aber eben diese entscheidende Erfahrung. Huch, es ist plötzlich weg. Und ich habe im Laufe dieses Jahres auch in vielen, vielen Gesprächen mit Freunden, die in der DDR noch geboren sind, die Erfahrung gemacht, dass das biografisch was bedeutet, diese Erfahrung in jungen Jahren oder in mittleren Jahren gemacht zu haben, dass eine Gesellschaft zusammenbrechen kann. Das lässt dich Gesellschaften strukturell anders sehen. Und ich glaube, davon hatten wir allesamt im Westen uns überhaupt keine Vorstellung gemacht, was das mit einem Verständnis von Politik, mit einem Verständnis von Bürgersein macht. Und das war in der Tat zugekleistert die ersten 5 bis 10 Jahre, die 90er Jahre durch. Und die Bundesrepublik, die alte, dachte, naja, wir holen jetzt das Wirtschaftswunder in der DDR nach und dann wird das halt so eine Bundesrepublik sein, wie die alte Bonner Republik eine war. Und das war natürlich ein riesiger Irrtum, weil die Welt eine vollkommen andere geworden war inzwischen.
Genau. Eine interessante andere Perspektive bringt der wirklich in all diesen Fragen hervorragende Historiker Ilko Sascha Kowalczuk in diese Debatte. Er hat ein Buch geschrieben zu diesem Herbst, die Übernahme. Und da dreht er das um, den Blick auf Ostdeutschland als das, wie es ist, und Westdeutschland, das im Prinzip noch in alten, starken Traditionslinien ist, in Stabilitätslinien. Und diese ganzen Phänomene, die wir sehen, also diese stärkere Fragmentierung, die Deindustrialisierung in einem rasanten Tempo, der Populismus, das sind eigentlich quasi moderne Phänomene, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, die wir in der Welt überall sehen, und der Westen hinkt hinterher.
Naja, also ich würde der These so zustimmen, die es ja auch gibt, zu sagen, dass Ostdeutschland deutlich eher mit Osteuropa zu tun hat, als dass es sich westlich definiert hat, was ja auch gute Gründe hat, historisch. Und deshalb weiß ich nicht, ob man sagen kann, das ist die gewissermaßen Avantgarde. Also wir schnuppern, wenn wir nach Osten gucken, die Zukunft, die auch wir haben. Ich glaube, das stimmt so nicht. Also mir scheint wirklich der Punkt zu sein, dass es Leute gibt, die ein völlig fundamental anderes Verständnis davon haben, was Politik. Eine Sache, die mir auch in diesem Jahr erst in diesem Jahr klar wurde, da gab es mit dem Zusammenbrechen des DDR-Regimes auf einmal diese Idee, wir sind jetzt Bürger, wir sind mündige Bürger, wir können was gestalten. Dieses Fensterchen war nach einem halben, dreiviertel Jahr, spätestens nach einem Jahr, im Grunde auch zu. Also nachdem diese Hoffnungswelle kam.
In demokratischer Wahl auch zugemacht.
Genau, es gab große Mehrheiten, die das zumachen wollten einfach. Ne?
Ja.
Da, ich denke, also ich würde Herrn Kowalczuk da durchaus zustimmen. Das einzige Wermutströpfchen an dessen These ist, dass sie nicht so richtig von ihm ist, weil es mit Philipp Theer schon einen Historiker gibt, der sich mit der Transformation Mittelosteuropas auseinandergesetzt hat und da von einer Co-Transformation am Ende gesprochen hat und gesagt hat, eigentlich haben diese Gesellschaften eben auch, und das spielt sich in der Bundesrepublik wegen der spezifischen Konstellation nochmal stärker ab, die westlichen Demokratien selber stark verändert. Die AfD wird ja gerne als so ein ostdeutsches Phänomen dargestellt. Da klappt mir das Messer in der Tasche auf, muss ich sagen. Ja, das sind erstmal Westdeutsche, die da in Ostdeutschland die spezifischen Konstellationen entdeckt haben. Mhm. Ja. Dem Tino Chrupalla, der musste mit der Lupe gesucht werden. Das war dann irgendwie der erste echte Ostdeutsche, den man bei der AfD mal vorne dran stellen konnte.
Ich meine, das ist natürlich die Ironie, dass diese Partei, die Wende vollenden will, die ganzen Besserwessis geschickt hat, um mal in den alten Begriffen zu bleiben.
Oder eben überwinterte Neonazis.
Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es gibt eklatant unterschiedliche Ausschläge bei den Wahlergebnissen.
Selbstverständlich. Aber die sind dann wieder auf verschiedene strukturelle Bedingungen zurückzuführen in den verschiedenen Ländern. Aber die haben nichts mit einer ost- oder westdeutschen Mentalität oder so zu tun, sondern nur damit, wie Frau Dorner schon gesagt hat, ja, dass die westdeutschen Länder halt einfach diese 30 Jahre ungebremsten Wachstums wie so einen, wie nennt man das, eiserne Ration, letzten Keks, den man jetzt noch knabbern kann in dieser unklaren Zeit, aber der nun auch langsamer aufgegessen ist, hatten. Ja, aber die Dinge gleichen sich stärker wieder an und das trifft dieses Bild der Co-Transformation ganz gut.
Es gab verschiedene Aufreger in diesem Jahr entlang der Linie, was geht zu weit im Rahmen der Meinungsfreiheit, auch in der Frage der Freiheit der Kunst, und vielen ging das hier zu weit. Der Rammstein-Song mit dem Titel Deutschland. Die Band im Video zu sehen in KZ-Häftlingskleidung am Galgen. Thea Dorn, eine ihrer letzten Veröffentlichungen, ist ein Plädoyer für einen aufgeklärten Patriotismus gewesen. Deutsch, nicht dumpf. Ist das zu dumpf?
Also das ist jetzt natürlich, ich weiß auch nicht, mit Äpfeln nach Birnen werfen oder so, also einem Rammstein-Video jetzt den Anspruch eines aufgeklärten Patriotismus zu legen, kommt mir ein bisschen niedlich vor. Und sie haben jetzt auch an der falschen Stelle, wenn man so will, ausgeblendet. Also ich habe jetzt den Refrain nicht ganz textsicher im Kopf, aber irgendwie kommt dann doch sowas wie will dich lieben und geht aber irgendwie nicht. Also da kriege ich es nicht mehr wörtlich hin. Aber das ist natürlich deutlich komplexer. Also Rammstein ist auch kein dumpfes Teutonentum. Die spielen ästhetisch auf eine sehr manchmal intelligente, manchmal weniger intelligente Weise. In diesem Video würde ich sagen, eher auf eine intelligente Weise spielen sie natürlich mit deutschen Imagines, also mit der Vorstellung des Brachialteutonischen, mit dem größten oder dem schlimmsten Verbrechen, das die Deutschen begangen haben. Aber das ist keine, also das ist kein Soundtrack, zu dem die Neonazi-Szene rechten Pogo tanzt. Hm. Dafür ist das viel zu gebrochen und letzten Endes auch selbstironisch.
Also, okay.
Ja, das war nun, also wenn das der einzige Aufreger des Jahres gewesen wäre, dann hätten wir ein sehr friedliches Jahr.
Es ist nur die Einleitung, wir haben noch andere, deswegen Michael Kost, Sie können jetzt an der Stelle einfach nicken und sagen, wir kommen zum nächsten Aufreger. Also
ich finde das eigentlich nicht mal provokant.
Nein? Ich vielleicht gar nicht die Textzahlen, aber das Video.
Ja, aber die haben da eine schwarze Germania. Also wenn man so will, kann man ja auch sagen, meine Güte, Rammstein ist inzwischen aber auch politisch korrekt
geworden. Es hat viele aufgeregt. Also ich
könnte mir einige Deutschrap-Lieder einspielen, da würden ihren Hörern und Hörern die Ohren abfallen. Das empfinde ich tatsächlich als Provokation und das irritiert mich auch, aber Rammstein gehen da fast schon, klug ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, aber gerade wie das Lied eben auch weitergeht, also die gehen da schon reflektiert, das wird man sagen können, mit der Provokation um. Und das reflektiert und Provokation ist ja schon Widerspruch in sich, das heißt, das nimmt dem allem die Spitze.
Okay, dann gucken wir mal auf Provokation anderer Art. Da gab es ja gerade im Herbst ordentlich Debatten um die Vorlesung des früheren AfD-Chefs, des AfD-Gründers Bernd Lucke, seine Rückkehr an die Hamburger Uni, seine Vorlesung, ich glaube Titel Ökonomie 2, die mehrfach verhindert und gestört wurde. Ganz ähnlich ist es dem früheren Innenminister Thomas de Maizière in Göttingen gegangen, dessen Auftritt bei einem Lesefestival verhindert wurde von Demonstranten. Thea Dorn, Sie sind auch Teil, regelmäßige Autorin in dem neuen Ressort der Wochenzeitung Die Zeit, das unter dem Titel Streit läuft. Und ich kann mich erinnern, dass Sie da Greta Thunberg zitiert haben, How dare you, mit großem Zorn über diese Vorgänge.
Na, das in Göttingen habe ich gewissermaßen aus der Nähe mitgekriegt, weil, wie es der Zufall wollte, ich an demselben Abend im Rahmen desselben Festivals auch ein Podium hatte. Mittlerweile wurde die Veranstaltung, das vielleicht noch zu ergänzen, nachgeholt, allerdings wiederum mit immensem Polizeiaufgebot. Also es war nicht so, dass die einfach glatt über die Bühne gegangen wäre. Kann man natürlich sagen, ja, Stichwort 68 ist entweder in der gestrigen Sendung oder heute, ich weiß nicht mehr genau, auch schon mal gefallen. Natürlich erregte Zeiten gab es immer. Also Theodor W. Adorno musste auch mal das IFS in Frankfurt, Institut für Sozialforschung, von der Polizei räumen lassen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand Herrn de Maizière aufs Schärfste kritisiert für eine Politik, die er mit vertreten und mit zu verantworten hat. Aber dieser Gestus, sich hinzustellen und zu sagen, ich beschließe, wer reden darf und wer nicht, kommt mir in diesem Kontext selber so autoritär vor. Und so anmaßend. Und es bringt auch nichts. Und dieser autoritäre Gestus gefällt mir überhaupt nicht.
Kann man, muss man da Abstufung machen? Das war jetzt der Fall Thomas de Maizière, ehemaliger Innenminister, CDU. Bernd Lucke, AfD-Gründer, AfD-Vorsitzender in den ersten Jahren, Michael Koss. Haben Sie da mehr Verständnis, wenn Studierende und wenn andere Gruppen sagen, nein, dieser Mann soll kein Gehör kriegen?
Also mein Verständnis ändert nichts an dem Urteil. Es ist auch Meinungsfreiheit und das Recht an der Hochschule. Ich sehe eben genau dieses Denkverbot. Ich würde das, was wir zuletzt diskutiert haben, da direkt mal einspinnen. Das sind nämlich Dinge, die finden tendenziell in Westdeutschland tatsächlich statt. Da könnte man jetzt mal sagen, hier Labor Ostdeutschland und so weiter, da ist man da notgedrungen möglicherweise schon einen Schritt weiter. Ich habe in Dresden einige Veranstaltungen erlebt, wo eben tatsächlich das Spektrum sehr breit war. Ich bin mir nicht sicher, ob es bis zur Antifa auf der Linken gereicht hat. Die scheint mir jetzt nicht so wahnsinnig verbreitet zu sein in Ostdeutschland. Aber es hat auf jeden Fall bis zu Pegida reingereicht. Und man hat zumindest, wie soll ich sagen, den Willen an den Tag gelegt, nicht sofort wieder abzuhauen. Und das ist schon mal was.
Das ist
schon mal
wesentlich mehr. Ist das noch so ein bisschen der Geist des runden Tisches? Oder
das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist einfach aus den Notwendigkeiten herausgeboren, weil das Spektrum da so viel breiter ist und weil man dann nämlich gerade an westdeutschen Unis, und Göttingen ist nicht aus Zufall eine Unistadt, ja, an westdeutschen Unis noch sehr in so einem Milieu lebt. Und da sind die Bretter vorm Kopf, jetzt kriege ich einen Shitstorm, wirklich schon ganz hart eingenagelt.
Ja, ich meine, als Moderator komme ich ja immer in die Rolle, dass ich dann auch mal das vertreten muss, auch wenn es nicht meine innere Haltung ist, aber was da Leute vorbringen. Und das firmiert letztendlich unter einem Stichwort, wehret den Anfängen. Auch mit sozusagen der Rechtfertigung aus der Geschichte heraus, weil es andere Zeiten gab, wo man nicht rechtzeitig aufgestanden ist, nicht rechtzeitig blockiert hat.
Ja, dann mit dem, dann müsste man in der frühen Bundesrepublik auch Franz von Papen verfolgt haben oder so. Das wäre jetzt in der Analogie meinetwegen jemand wie der Lucke. Die sind dann aber irgendwo Letztlich arme Deppen, die sich vor einen Karren gespannt haben.
Ja, vor allem, was heißt denn, wäre den Anfängen, wenn Herr Lucke jetzt keine Vorträge, das ist ja eine völlige Verkehrung. Also Herr Lucke ist aus dieser Partei draußen.
Ja.
Diese Partei ist längst in einer Weise rechtsradikalisiert, wo sogar Herr Lucke, also die Interviews, die ich mit ihm gelesen habe, ich glaube ihm das, dass er nicht einverstanden ist mit dem Kurs, den diese Partei geht. Und ich wäre doch nicht einem Anfang, indem ich jetzt rückwirkend den Lucke boykottiere, dass der nicht mehr über Ökonomie Veranstaltungen
halten darf. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Björn Höcke, das ZDF hat gerade entschieden, wir machen keine Interviews mehr mit dem Mann. Das ist ja im Prinzip ein bisschen eine ähnliche Form wie Veranstaltung stören. Ist das okay dann? Also gibt es irgendwo Punkte, wo man sagen kann, na, jetzt ziehen wir eine Grenze, nämlich unter diesem Stichwort mit dem Gedanken, wäret den Anfängen.
Ich würde nicht, das wäret den Anfängen. Das ist ein Satz, mit dem aus meiner Sicht zu viel Schindluder getrieben wird. Ich würde lieber wieder auf den Punkt kommen, den ich zum Eingang der Sendung erwähnt habe. Wo ziehen wir die Linie zwischen Gegnern und Feinden? Und ich sage es ganz ehrlich, ich würde sie bei Herrn Höcke selber auch so ziehen. Ich würde auch sagen, mit Herrn Höcke, ich saß für Ihren Sender, Sie wissen es, Sie haben die Veranstaltung moderiert, ich saß mit Marc Jongen in einer Radiosendung hier in diesem Sender, wo es ja auch erregte Diskussionen im Vorfeld und danach gab, ob das geht. Offensichtlich habe ich gesagt, mit jemandem wie Jongen glaube ich, mich noch auseinandersetzen zu müssen. Ich sage es ganz ehrlich, mit Höcke würde ich mich auch nicht in eine Sendung setzen. Aber Lucke ist nicht Höcke und umgekehrt. Und deshalb... Ich glaube, dass diese pauschalisierende wäre den Anfängen, weil wer beschließt denn jetzt auch, was der Anfang ist?
Da würde ich sagen, also wäre den Auswüchsen. Ja? Ja? Das sind doch keine Anfänge. Also das sind doch schon die Konsequenzen des Ganzen bei Herrn Höcke. Ja? Also ich halte den für rechtsextremistisch. Ende der Durchsage.
Wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, dann gibt es zwei Bluttaten, die dieses Land erschüttert haben.
Der gestrige Tag war für uns alle ein Schock. Dr. Walter Lübcke war vielen von uns nicht nur Weggefährte, auch Freund. Es ist ein schwerer Verlust für unser Land und es ist natürlich vor allen Dingen furchtbar für die Familie.
Volker Bouffier war das im Juni, Ministerpräsident von Hessen, einen Tag nach der Ermordung des CDU-Politikers, des Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke. Das zweite große Ereignis, der Anschlag auf die Synagoge von Halle. Man könnte die ein oder andere Nachricht ergänzen über rechtsradikale Strukturen, die man entdeckt hat, beispielsweise in der Bundeswehr, von Todeslisten, auf denen die Namen kritischer Geister stehen. Frage an meine Gäste in diesem Jahresrückblick, an die Schriftstellerin Thea Dorn, an den Politologen Michael Koss. War 2019 das Jahr, in dem klar wurde, dass wir einen handfesten rechtsradikalen Terror in diesem Land haben, dass der NSU nicht ein schlimmer Ausreißer war?
Sie haben es ja im Grunde selber beantwortet. Also spätestens seit den Morden, den Attentaten, den der NSU begangen hat, kann kein Mensch mehr glauben, das wäre irgendwie, keine Ahnung, weiß gar nicht, wie man es sonst nennen soll. Das ist Terrorismus, das ist rechtsextremer Terrorismus. Dass wir den in diesem Land haben, ist klar.
Als die Nachricht der Ermordung von Walter Lübcke kam, war für mich... es fern der Vorstellungskraft, dass ein aktiver Politiker in Deutschland von Rechtsradikalen erschossen wird. Das war für mich in gewisser Weise wirklich ein Augenöffner. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch zu naiv, vielleicht haben wir den Terror zu lange auch in den anderen Richtungen zugeordnet.
Also das würde ich sagen. Wir können da auch historisch noch ein bisschen Kontinuitäten ziehen. Das ist ja nicht nur der NSU. Jetzt auf den Politiker gerichtet mit Erfolg, sicherlich, das ist was Neues. Ne? Aber ich denke jetzt an den Nagelbombenanschlag aufs Oktoberfest, ja, mit und das Paradoxe und das, was mir jetzt wirklich Angst macht, ist, dass das mittlerweile nicht mehr im Interesse rechtsextremer Akteure liegt, weil natürlich die Wahrnehmung in diesem Milieu, in dem organisierten Milieu ist, wir sind jetzt so kurz vor der, und ich sage es jetzt nicht, Sie können es sich schon denken, in dem Griff, sage ich mal, nach der Macht, wir wollen jetzt nicht mehr irgendwie hier uns auf den letzten Metern irgendwelchen Ärger einhandeln, weil irgendwelche spinnerten Einzelgänger da irgendwie meinen, sie könnten das mal in die eigene Hand nehmen. Das soll systematisch gemacht werden. Danach. Ja. Das ist, wo wir jetzt sind. Und das macht mir wirklich Sorge.
Aber das stellt ja auch nochmal die Frage, und die wurde ja auch viel diskutiert in diesem Jahr, nach dem politischen Unterstützerfeld, nach der Frage der Verantwortung auch politischer Kräfte. Da ist natürlich die AfD in den Fokus geraten. Da gab es auch eine klare Aussage der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Mord an Walter Lübcke. Die können wir uns ja gerade mal anhören.
Eine Partei, die keine klare Linie zu Rechtsextremismus und Rechtsradikalen zieht, die zum Teil das geistige Klima dessen schafft, der augenscheinlich auf dieser Terrasse die Waffe in die Hand genommen hat, Walter Lübcke an die Schläfe genommen hat und abgedrückt hat. Jemand, der dann sagt, einer solchen Partei kann man sich anhören, egal ob es Hans-Georg Maaßen ist oder irgendein anderes Mitglied meiner Partei, muss ich sagen, der soll nur mal mal kurz die Augen schließen, soll sich Walter Lübcke vorstellen und er wird nie mehr auf die Idee kommen, dass man mit einer Partei wie der AfD als Christdemokrat zusammenarbeiten kann.
Das war Annegret Kramp-Karrenbauer wenige Wochen nach dem Mord an Walter Lübcke. Ist das...
Wurde wohl nicht in Sachsen-Anhalt gesendet, der Beitrag. Hm?
Ja, aber ist es auch legitim, so weit zu greifen, zu sagen, wenn da Rechtsterror stattfindet, gibt es eine Verantwortung der AfD?
Das ist unglaublich schwierig, da in einem unmittelbaren Sinne natürlich die Kausalkette ziehen zu wollen. Wir haben insgesamt in der westlichen Welt, also wir hatten ja auch fürchterliche Attentate in Neuseeland, in den USA, immer wieder regelmäßig, es gibt eine zunehmend aggressiv offensichtlich werdende Atmosphäre von, ich wiederhole es nochmal, es sind in dem Fall tatsächlich meistens weiße, mitteljunge, junge bis mittelalte Männer.
Also mal nicht der alte weiße Mann,
nein,
sondern der junge weiße Mann.
Ja, die im wahrsten Sinne des Wortes blank ziehen, die durchdrehen, die sich auch gegenseitig anheizen. Deshalb, ich glaube, es ist schon, aber da kann vielleicht auch Herr Koss als Politologe was Genaueres zu sagen. Also mir scheint es ein anderes Phänomen zu sein, als meinetwegen die grauenvollen Ereignisse, die es relativ kurz nach der Wiedervereinigung in Rostock gegeben hat, in Lichtenhagen, wo ein Heim, in dem im Wesentlichen, damals nannte man es glaube ich noch Asylanten, wohnten, angezündet wurde und die Bevölkerung drumherum stand und applaudierte. Also das war ja nicht in Halle der Fall, das war in Kassel auch nicht selbstverständlich nicht der Fall. Also wir sind glaube ich von zwei Ecken bedroht. Also diese Art, ich finde, das hat Herr Koss eben gut skizziert, also wie die AfD sich imaginiert, dass sie nur noch drei Schritte vom Kanzleramt so ungefähr entfernt sein könnten. Und diese Art von Gift, das diese jungen Männer, diese aggressiven, gewaltbereiten verströmen, das spielt auf eine perfide Weise einander in die Hände. Das ist aber nicht so, dass man sagen kann, die einen sind unmittelbar am anderen schuld oder die einen arbeiten fürs andere. Ich fürchte, es sind zwei hoch unerfreuliche, hochgefährliche Phänomene, wo man aber nicht sagen kann, die einen bewirken unmittelbar das andere. Ja.
Auf der persönlichen Ebene finden sie dann aber eben doch Verbindungen. Meistens sind die nur zwei, drei direkte Bekanntschaften entfernt. So war es jedenfalls auch mit dem Attentäter von Kassel. Und dann kommen sie erstmal ins rechtsextreme Milieu. Also auf der Ebene, auf der ganz persönlichen Ebene.
2019, das war auch das Jahr, in dem Notre Dame in Paris abbrannte. Vielfach dokumentiert in den sozialen Medien.
La tour vient de tomber maintenant, là. C'est bien la tour. The tower just fell off now.
Auch das gehört zu den bilderstarken Rückblicken auf dieses Jahr, die große Katastrophe. Man muss sich um den Wiederaufbau, zumindest finanziell betrachtet, keine Sorgen machen. Einige sehr reiche Franzosen springen da ein. Ist das einfach erstmal gut oder muss man das kritisch hinterfragen, Michael Koss?
Naja, ich würde mir natürlich wünschen, dass dieselbe Bereitschaft, finanziell in die Vorleistung zu gehen, auch bei anderen sozialen Problemen bestünde. Ich sehe aber auch die absolute Notwendigkeit, sich solcher eben Ikonen der politischen, religiösen und sonstigen Geschichte eines Landes, sofern möglich, auch zu versichern, dass die erhalten bleiben. Und da heiligt dann der Zweck auch die Mittel und wo das Geld herkommt, ist nachgeordnet im Vergleich dazu, dass dieser Wiederaufbau vollzogen wird.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich sowieso eine generelle Aussage zum Kirchenbau über die Geschichte, der Zweck heiligt die Mittel und wo das Geld genau herkommt. Schauen wir vielleicht,
wie das historisch gewesen ist. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, jetzt sind wir aber jetzt unter formal demokratischen Bedingungen, würde ich das aber immer noch befürworten.
Okay.
Naja, wir sind ja damit jetzt fast schon bei einer Debatte, die in diesem Jahr auch erregt war, nämlich die Frage, darf ein Mensch wie Peter Handke einen Nobelpreis kriegen? Lustigerweise hat der Brand von Notre Dame was mit dem Nobelpreis.
Aha. Jetzt mal los.
Also, Theodorn, ich habe hier auf meinem Zettel das Stichwort Theodorn, Peter Handke, aber ich finde es interessant, wie Sie diese Überleitung jetzt herstellen.
Die war toll, nicht? Ja. Weil, letzten Endes haben wir es strukturell mit derselben Debatte zu tun, nämlich die Frage, ist Moral immer das Ausschlaggebende? Das ist eigentlich
auch bei Lucke, ne?
Ja, also das ist auch ein zweites Großthema vielleicht dieser heutigen Sendung, also, weil darum geht es ja bei Notre Dame. Also wenn das Argument kommt, könnte man mit dem Geld nicht so viel sinnvoller und damit sind ja immer gute soziale Zwecke erfüllen, muss man das denn wirklich in die Kultur stecken? Das ist strukturell ja dasselbe Argument, wenn man es mit Nein beantragt, also lieber das Geld für soziale Zwecke ausgeben als für so ein paar Steine, ist ja dasselbe Argument zu sagen, darf ein Mann, der sich politisch scheußlich verrannt hat und auch aus meiner Sicht politisch groben Unfug geredet hat und tatsächlich jedes Opfer verstehen kann, das sich beleidigt fühlt von dem, was Peter Handke in einigen Texten geschrieben hat, ist der Mann deshalb in der ästhetischen Hinsicht nicht mehr preiswürdig? Das scheint mir strukturell das gleiche Problem zu sein und ein mächtiger Zug unserer Zeit. Offensichtlich eine allergische Gegenreaktion auf die wachsende Unübersichtlichkeit, dass man es gerne wieder einfacher hätte, indem man auf einmal die gesamte Welt durch die Moralbrille sieht, anstatt sich Rechenschaft darüber abzulegen, dass Reichtum, und damit meine ich jetzt nicht ökonomischen, dass sich der kulturelle, geistige, ich sage sogar vielleicht das kühne Wort spirituelle Reichtum einer Gesellschaft, eben nicht daran messen lässt, ob alle sich in einem moralischen Sinne gut verhalten, sondern das ist ganz, ganz viel. Es ist letzten Endes gleiche Debatte, die wir bei MeToo hatten. Also darf man anerkennen, dass ein Mann, der möglicherweise als Mann und Mensch sich wie ein Scheusal benommen hat und benimmt, nicht gleichwohl ein grandioser Schauspieler ist oder ein grandioser Regisseur ist. Also mir selber als Schriftstellerin, als Künstlerin, mir wird bang, wenn die Kunst auf einmal durch diesen Moraltunnel geschickt werden soll und gesagt werden soll, jede Kunst, die nicht diesen Unbedenklichkeitsstempel kriegt, dass A, nachgewiesen wurde, dass der Künstler moralisch unbedenklich ist, dass das Werk selber unbedenklich ist und dass es auch nicht so viel gekostet hat, dass man sich, dass es nicht obszön wird, weil es so teuer war, ja, dann bleibt wirklich nicht mehr viel übrig.
Ja, aber was übrig bleibt, und das treibt die Kritiker an, ich ergreife ihre Stimme, die halt sagen, es gibt das, aber es gibt natürlich noch die Frage, was ist preiswürdig? Also muss man etwas auch noch belohnen und muss man nicht da, Sie sagen, die Unübersichtlichkeit treibt da an, aber das Bedürfnis, dass die Welt ein besserer Ort wird, darf die nicht stärker Kriterium sein? Und das ist ja, glaube ich, bei Peter Handke, bei dem Literaturnobelpreis, ganz stark die Frage gewesen, literarische Qualität okay, anerkannt, aber ein Literaturnobelpreis drückt eben auch noch viel mehr aus. Es ist eine große Anerkennung. Und das wäre so, als hätte Harvey Weinstein, jetzt übertreibe ich mal, dann noch den Oscar bekommen im Jahr.
Naja, den hat er ja vorher, glaube ich, 100 Mal gekriegt, ja, so ungefähr. Wir sind da an einem ganz, ganz heiklen Punkt, weil die Frage ist doch, wenn wir beschließen, dass alle diese Dinge durch diesen Unbedenklichkeitsstempel, also wir reden letzten Endes über eine Deutung, und da steht ja, ich habe mir die Nobelpreissatzung nochmal angeschaut, da ist ja dieses tolle Wort ideell. Ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsproblem ist, aber da kommt dieses schöne Wort des Ideellen vor. Da steht nicht in einem eng gefassten Gerechtigkeit, Solidarität, moralisch Sinne das Gute. Also deshalb kann ich nur sagen, das wiederholen. Ich möchte streng dafür plädieren. Nicht jede Auszeichnung ist ein Friedensnobelpreis oder ein Bundesverdienstkreuz oder was auch immer auf großem Maßstab. Es dürfen Dinge in Wertsphären prämiert werden, prominent prämiert werden, die uns in anderer Hinsicht Bauchweh machen. Also einer meiner Lieblingssätze, den ich in diesem Jahr sehr, sehr viel aus gegebenem Anlass zitiert habe, stammt von Montaigne, der den wunderbaren Aphorismus geprägt hat, aber ich werde doch von einem Dieb sagen dürfen, er habe ein schönes Bein. Das ist auf der Höhe der Komplexität, aushalten zu können, zu sagen, ja, dieser Mensch ist ein Dieb und als Dieb gehört er vermutlich, wenn es schlimm genug ist, was er getan hat, ins Gefängnis und gleichzeitig hat er ein schönes Bein. So kann ich sagen, jawohl, Handke hat fürchterlich...
Handke hat schöne Beine.
Handke hat wunderschöne Beine, also er hat schöne Texte geschrieben. Das, was ich Peter Handke vorwerfe, er begeht gewissermaßen einen Kategorienfehler. Solange er das in der Literatur, in der Ästhetik, in der Kunst macht, kann er das alles machen. Aber sobald er glaubt, dass er Debattenbeiträge liefert, dann muss er die Regeln eines zivilisierten Debattenkurses verfolgen und das tut er nicht. Das ist mein Vorwurf gegen Handke, aber ein Literaturnobelpreis ist ein Literaturnobelpreis und kein Preis für Integrität.
Noch ein bisschen Weltordnung zum Ende des Jahres. Ich hätte verschiedene Reizworte im Angebot. Die hirntote NATO oder Brexit do or die. Der Brexit koste er, was er wolle. Was bringt sie eher in Wallung?
Wir müssen ja nicht wallen. Also ich finde die hirntote NATO, ist ja ein Zitat von Emmanuel Macron, finde ich interessanteren Punkt letzten Endes. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so weit weg vom Brexit, weil beides läuft doch auf die große Frage hinaus, glauben wir an Europa? Und wenn ja, was soll Europa eigentlich sein, nach innen, in der Welt? Und das scheinen mir, die Briten scheinen diese Frage eher im Augenblick mit einem relativ klaren Nein zu beantworten. Sie glauben nicht an Europa, sie glauben, dass sie alleine besser dran wären. Ist vermutlich ein Irrtum, aber wird sich ja dann zeigen, wenn der Brexit nun wirklich kommt. Mhm. Aber das, was Macron angesprochen hat, ist schon sehr, sehr interessant, dass er gesagt hat, liebe europäische Freunde, ihr müsst euch schon klar machen, Wofür ist diese EU da? Mehr Musik ist im Thema. Macron, außerdem über Brexit reden wir doch seit 2 Jahren, oder?
Ja, haben wir mal verschiedene Meinungen. Also mich macht die hirntote NATO überhaupt nicht heiß, aus dem Grund, weil das für mich eher so Pfeifen im Walde ist. Wieder ein Versuch von Frankreich, die Führung der freien Welt zu übernehmen. Dumme ist, es gibt die freie Welt in dem Sinne nicht mehr. Führung braucht sie wahrscheinlich auch keine, zumindest keine so einseitige, wie die USA sie ja in der Zeit des Kalten Krieges mal geführt haben. Also ja, nice try, würde ich einfach sagen, aber bringt mich nicht so richtig auf den Plan. Wohingegen, wenn ich zum Brexit noch ein Satz sagen darf, das wiederum sehr aus dem Grund, weil es eben der Trump'sche Versuch ist, am Ende mit der eigenen Unwahrheit davonzukommen. Ja. Und weil die Wahrscheinlichkeiten für Großbritannien damit mittelfristig durchzukommen gegen eine EU der 27, einfach, ne, das gucke ich mir, wenn Sie so wollen, entscheidungstheoretisch an, ziemlich groß ist. Ja. Dieser ganze Abnutzungskampf läuft viel mehr auf eine Erschütterung der EU als auf einen Abschmieren Großbritanniens hinaus. Und das,
Sie glauben, die EU wird daraus
ich glaube,
mit, geschädigt also die, hervorgehen. Aber man könnte ja nach diesem lange währenden Prozess sagen, erstens, es kommt, glaube ich, keiner mehr auf die Idee, in europäischen Mitgliedstaaten ernsthaft einen Austrittsprozess anzustrengen. Die da mal irgendwo geliebäugelt haben, haben sicherlich festgestellt, macht eher größere innere Schwierigkeiten, als dass es die EU destabilisiert. Und ich glaube, wenn Sie mich vor 3 Jahren gefragt hätten, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Großbritannien soll drin bleiben. Mittlerweile glaube ich, dass für diese Rest-EU, die ja nicht so klein ist, eine unglaubliche Chance darin besteht, dass man nicht mehr diese Dauerbremse aus London hat.
Naja, aber dann doch wieder zurück zu dem Macron-Thema. Was ist diese EU? Also wenn diese
also
EU
wenn Sie mich
keine
fragen,
Ahnung hat,
könnte
was
es eine
ist?
EU nach dem Vorbild und nach dem Bilde Macrons sein?
Naja, das sind aber dann, da sind wir aber mittendrin in den Themen, die jede Menge Schmerzen bereiten werden. Nämlich, also weil NATO war ja der Ausgangspunkt, die Frage, wird es ein europäisches Heer geben? Mhm. Was bedeutet das? Wie positioniert sich dieses Europa zwischen USA und China? Hecheln wir bei der Digitalisierung beiden hinterher oder kapieren wir, dass es, über soziale Medien haben wir sehr, sehr viel geredet, dass es eines der nobelsten Projekte einer EU wäre, eine Infrastruktur für soziale Medien, die vielleicht vergleichbar im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem sind, aufzubauen. Eine eigene, dass man eben unabhängig ist von den Megakonzernen in den USA oder noch schlimmer von dem, was aus China kommt. Das sind Riesenthemen. Aber über die wird irgendwie, die werden so weggenuschelt. Und
nicht von Emmanuel Macron.
Nein, deshalb glaube ich, dass diese beiden Themen Brexit und das, was Macron jetzt versucht, also natürlich, ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Koss, das ist historisch gut gewachsen, dass Frankreich auf dem Plan erscheint, wenn Sie den Eindruck haben, die Engländer sind gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist nicht neu in der Geschichte. Aber ich vermute mal, dass wenn man so will, das Grundproblem von beidem, was da drunter liegt, ist eigentlich das Thema, glaubt Europa selber an eine Zukunft und ist Europa endlich bereit, oder verwalten wir nur noch, dass wir mal ein schöner Kontinent waren mit viel Kultur und schönen Städten und irgendwie haben es uns im Windschatten der Geschichte bequem gemacht? Also ich glaube, es ist letzten Endes in beiden Bereichen eine Europadebatte.
Die Einschätzung von Thea Dorn hier gemeinsam mit Michael Koss im Jahresrückblick im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken zum ausklingenden Jahr. Jetzt kommen bald die 20er. Irgendwelche Wünsche?
Bisschen mehr Klarheit.
Ich zitiere normalerweise nicht Gramsci, aber in diesem Fall tue ich es dann doch mal. Es muss uns gelingen, einen Pessimismus des Verstandes mit einem Optimismus des Willens zu vereinbaren.
Vielen Dank.
Ahoi.